die Mikrofinanzindustrie, die große Illusion oder das Geschäft mit der Armut ist heute Abend eine Diskussions- und Vortragsveranstaltung in der Lutherkirchstraße 3 im Stüdinger in Freiburg. Im Studio sitzen jetzt bei mir der Referent Gerhard Klaas, auch freier Journalist, Buchautor etc., unter anderem auch bei der SOZ, wenn ich mich richtig kundig gemacht habe. Er nickt. Martina Backes vom IZ3W und Bernd Zahler. Und die machen jetzt das Gespräch mit Gerhard Klaas zum Thema Mikrofinanzindustrie und dem Vortrag heute Abend. Und ich schalte jetzt um.
Ohne länger darüber nachzudenken, würde ich sagen,
sehr schön, dass du heute da bist, dass du auch den Weg direkt vom Bahnhof hierher ins Studio gefunden hast.
Jawohl.
Wir sind ganz gespannt auf den Vortrag heute Abend und so die erste Frage, die mir kommt, ist die dir, glaube ich, auch auf dem Herzen liegt. Was war so der entscheidende Punkt, das Erlebnis, was dich dazu gebracht hat, zu sagen, ich möchte über die Mikrofinanzindustrie ein Buch schreiben?
Also viele werden sich wahrscheinlich noch daran erinnern, 2006 hat Muhammad Yunus, der Gründer der Grameen Bank in Bangladesch, den Friedensnobelpreis bekommen. Und das wurde ja quer durch, also interessant war die Koalition, die das gefeiert hat. Das ging von den Bankern und Konzernvorständen bis hin zu Nichtregierungsorganisationen und der Grünen Partei auch. Alle haben sich gefreut, dass er den bekommen hat und es galt als ein Instrument der Armutsbekämpfung, ein effektives Instrument der Armutsbekämpfung. Ich war im Frühjahr 2007 im indischen Andhra Pradesh, das neben Bangladesch als eines der Gravitationszentren der Mikrofinanzbewegung gilt. Also die Märkte dort sind sehr saturiert. Und da bin ich auf die Kontakte, die ich dort habe, auf Frauen gestoßen, die Mikrokredite überhaupt nicht gut fanden, für die das eine große Bürde war. Und ich habe dann angefangen, Interviews zu machen und habe festgestellt, dass ein halbes Jahr bevor Muhammad Yunus den Friedensnobelpreis erhalten hat, es im indischen Andhra Pradesh eine erste große Krise der Mikrofinanz gab, die einhergegangen ist unter anderem auch mit Selbsttötungen, Suiziden von Mikrokreditnehmerinnen. Und das stand natürlich in einem totalen Kontrast zu dem Lob, das Muhammad Yunus erhalten hat im Rahmen des Friedensnobelpreises und der Ehrung und so weiter.
Und daraufhin hast du dich entschlossen, das Buch zu schreiben?
Nein, das fing noch nicht an mit einem Buch. Ich habe erstmal eine halbstündige Dokumentation für den SWR gemacht zu der Situation in Andhra Pradesh. Und dann habe ich aber gesehen, das wurde auch relativ viel wahrgenommen. Ich hatte auch ein paar Artikel dazu geschrieben in einigen Zeitungen und es gab relativ viel Resonanz. Und ich habe mir später überlegt, eigentlich ist es wichtig, um in die Höhle des Löwen zu gehen und auch mal zu gucken, wie funktioniert das eigentlich in Bangladesch, weil ich habe natürlich weiter recherchiert und habe auch mitbekommen, dass es auch in Bangladesch ähnliche Probleme gibt wie in Andhra Pradesh, im indischen Andhra Pradesh.
Der Untertitel deines Buches heißt ja, wie das der Michael eben schon gesagt hat, die große Illusion oder das Geschäft mit der Armut. Was ist die große Illusion?
Die große Illusion ist, dass Mikrokredite ein Instrument sind, mit der sich vor allem arme Frauen, arme Kreditnehmerinnen aus der Armut befreien können. Das trifft vielleicht auf 5 bis 10% der Kreditnehmerinnen zu. Schätzungen von Ökonomen sagen und Wissenschaftlern, die Feldforschung betrieben haben, weitere 40% stagnieren in ihrer ökonomischen Situation und sozialen Situation, aber natürlich mit einer sehr, sehr hohen Abhängigkeit von eben diesen Mikrofinanzinstituten. Und weitere 50% stürzen noch tiefer ab in die Armut durch diese Mikrokredite.
Es sind ja tatsächlich sehr, sehr viele Frauen. Ich habe das selber auch in der Entwicklungszusammenarbeit immer wieder erfahren, dass insbesondere auch Frauengruppen gerne auf dieses Instrument setzen. Und ich glaube, es gibt auch in den meisten Ländern eine extrem hohe Nachfrage nach Mikrokrediten. Auf der anderen Seite eben diese Schuldenspirale, die du genannt hast. Wie ist diese Diskrepanz von einerseits wirklich großer Nachfrage und andererseits wirklich negativem Ausgang? Wie ist die zu erklären? Ist das noch nicht angekommen?
Also es wird ja behauptet, dass die Mikrokredite eine Revolution in der Entwicklungspolitik seien. Das würde ich weit zurückweisen. Es stellt überhaupt keinen Bruch dar mit den alten Elementen der Entwicklungspolitik, die sich ja zum Teil dann auch ausdrückten im Zusammenhang mit der Schuldenkrise der Dritten Welt, mit diesen Strukturanpassungsprogrammen, die beinhaltet haben, dass es weitreichende Privatisierungen gibt von Bildungseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen. Das heißt, diese Leistungen stehen auch formal nicht mehr kostenlos den Nutzern zur Verfügung. Das heißt, sobald jemand krank wird oder einen Unfall erleidet, dann braucht man Geld, um praktisch diese medizinische Behandlung zu finanzieren. Dasselbe gilt für den Bildungssektor. Vieles ist privatisiert. Viele staatliche Schulen erheben Gebühren, um sich zu refinanzieren, weil die Bildungshaushalte zusammengeschrumpft worden sind, um den Schuldendienst zu leisten. In dem Kontext würde ich sagen, die Mikrofinanz ist eine konsequente Fortsetzung der Strukturanpassungsprogramme der Weltbank und des IWF auf der individuellen und Mikroebene. Deswegen auch das Wort Mikrofinanz.
Jetzt gibt es ja unter den Entwicklungsexperten viele, die sagen, gut, man muss sich das genau anschauen. Es gibt vielleicht die guten Mikrokredite und die falschen oder schlechten Mikrokredite zu extrem hohen Zinsen auch. Macht das einen Sinn, solche Unterscheidungen zu treffen? Oder ist deine Kritik nochmal wesentlich struktureller, grundsätzlicher?
Also wenn man sich den Status quo heute anguckt, muss man eigentlich die Mikrofinanz grundsätzlich kritisieren. Es, von diesen alten Modellen, die ja zum Teil an traditionelle Kreditsparer oder Kleinsparergruppen angeknüpft haben, also vergleichbar wie bei uns die Genossenschaftsbewegung in der Weimarer Republik zum Beispiel oder mit zu Beginn der Industrialisierung. Solche Gruppen gab es auch in Südasien, die gab es in Westafrika, da haben sich Frauen zusammengetan, haben ein bisschen Geld zurückgelegt und eine Frau hat sich dann irgendwann mal, der wurde ein Kredit gegeben, sie konnte sich ein Unternehmen aufbauen. Damit hat das all nichts, hat nichts mehr damit zu tun. Also die Zinssätze sind exorbitant hoch, die Frauen eigentlich überhaupt nicht leisten können, zurückzubezahlen. Das heißt, von ihren mageren Gewinnen müssen sie, und das ist eine Zahl von 2008, von einer weltbanknahen Institution, weltweiter Durchschnitt 38% Zinsen. Und wie sollen Frauen in einem nicht durchkapitalisierten Land, also wo ohnehin der Geldfluss viel bescheidener ist als in unseren industrialisierten Ländern, wie sollen die es schaffen, so viel Geld dort zu erwirtschaften?
Da hätte ich eine Zwischenfrage. Und zwar habe ich mich heute ein bisschen umgeguckt und bei Eukokredit zum Beispiel gefunden, dass wenn man dort Geld einzahlt, damit diese Bank eben Mikrokredite vergeben kann, man als Geldgeberin, als Einzahlerin eigentlich nur, ich sage jetzt nur, 2% Rendite bekommt. Das sind ja jetzt Zahlen, die extrem auseinanderweichen. Also was passiert da in dem Geschäftsbereich insgesamt? Wie kommt das zustande, so eine Diskrepanz von Zahlen?
Also in der Tat ist es so, dass die Kosten dieser Mikrofinanzinstitute relativ hoch sind, wenn sie denn tatsächlich in die ländlichen Regionen gehen, was nicht bei allen der Fall ist, vor allem bei den Großen auch nicht. Das heißt, sie vergeben ganz viele kleinteilige Kredite, der Verwaltungsaufwand ist relativ hoch. Zudem müssen sie sich auch selber Kapital beschaffen auf den Kapitalmärkten, weil das ist das neue Stichwort und das unterscheidet auch die früheren Mikrokredite, ja, die zum Teil ohne Zinsen vergeben worden sind oder zu geringen Zinsen oder subventioniert worden sind mit anderen Geldern der Entwicklungshilfe. Heute sollen alle finanziell nachhaltig sein. Das ist ein Credo, das gilt von Eukokredit bis hin zur Weltbank bis hin zur Deutschen Bank. Alle sagen, Mikrofinanz muss finanziell nachhaltig sein. Das heißt, sie müssen sich praktisch selber tragen. Das heißt, sie gehen an die Finanzmärkte oder an staatliche Banken, nehmen von denen Kredite auf von 10-12% Zinsen, die sie selber bezahlen müssen. Davon müssen sie dann nochmal abziehen, die Kosten für Personal und Fahrten zu den Frauen und so weiter und so fort. Von daher ist der Zinssatz nicht immer unrealistisch aus der Sicht der Mikrofinanzinstitute. Aber die große Frage ist ja, aus welcher Perspektive argumentiert man? Argumentiert man aus der Perspektive der Schuldnerinnen, für die das eine Bürde ist, oder argumentiert man aus der Perspektive dieser zum Teil wohlmeinenden Mikrofinanzinstitute, die aber ihren Auftrag de facto allein wegen der Zinssätze gar nicht in dem Maße erfüllen können, wie sie es angeblich machen wollen oder wie sie es in ihren Hochglanzbroschüren darstellen?
Ja, jetzt hast du schon einiges erzählt. Wir haben aber heute Abend die Veranstaltung mit dir und magst du vielleicht einen kleinen Ausblick geben, was du vortragen wirst?
Ja, ich werde erstmal einen großen Horizont ein großes Panorama aufreißen, wo heutzutage Mikrofinanz überall eine Rolle spielt, weil mittlerweile ist das zum Beispiel auch Bestandteil von Schulcurricula. Es gibt Schulbücher, die zum Teil sehr unkritisch die Rolle der Mikrofinanz thematisieren. Es gibt unzählige, also fast alle entwicklungspolitischen Studiengänge oder auch Wirtschaftsstudiengänge haben ein Modul Mikrofinanz. Also es wird der Horizont aufgerissen und es wird im zweiten Teil wird es um meine Recherche auch gehen. Da wird es auch ein Hörbeispiel geben, ein Stundenfeature, das ich damals in Koproduktion für den Deutschlandfunk, den Südwestrundfunk und den Saarländischen Rundfunk produziert habe. Daraus wird zwei und da kommen halt Frauen selber zu Wort, die praktisch schildern, was ihnen mit den Mikrokrediten widerfahren ist. Es kommen aber auch Wissenschaftler, Experten und Whistleblower aus Bangladesch zu Wort in diesem Feature. Und danach freue ich mich natürlich über eine Diskussion, die auch gerne kontrovers sein kann.
Darauf freuen wir uns ja, auch. Wir werden auch Bilder sehen. Du wirst Bilder dabei haben.
Ja, allerdings muss ich sagen, das ist immer das Problem, wenn man alleine unterwegs ist als Journalist auf einer Recherche. Man muss sich auf eins konzentrieren. Und ich konzentriere mich dann natürlich auf die Interviews und die Sprache mehr als auf die Fotos. Deswegen passen die Fotos, sind eher Eindrücke von Arbeitswelten aus Bangladesch und so ein paar atmosphärische Aufnahmen. Zum Teil, zum Schluss gibt es auch einige der Kreditnehmerinnen, die ich da mit dem Fotoapparat porträtiert habe. Aber es ist jetzt nicht synchronisiert, der Radiobeitrag und die Fotos.
Ja. Auf alle Fälle hast du heute Abend auch dein Buch dabei, das gerade erschienen ist bei Assoziation A. Gerhard Klaas, die Veranstaltung findet statt.
In der Lutherkirchstraße, nochmal zur Erinnerung. Das ist auf der Rückseite der Lutherkirche, gleich vis-à-vis vom Friedrich-Ebert-Platz, auch in der Nähe vom Paradies oder bei der Einfahrt zu den Unikliniken. Ein ganz toller Raum im Übrigen, altes Kino, sehr ehrwürdig, sehr charmant. Allein das ist schon eine Reise wert.
Um 19:30 Uhr heute Abend. Genau.